Ich grüße euch in Jesu Namen, der von sich gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Ich möchte uns heute am Karfreitag zu Beginn der Predigt den Predigttext vorlesen. Er steht geschrieben im Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu, brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, an Jesus scheiden sich die Geister. So lesen wir es hier in diesem Bericht über Jesu Kreuzigung auf Golgatha. Man hat richtig so zwei Pole, zwei Extreme. Der eine Verbrecher bittet Jesus noch um Vergebung und der andere macht sich lustig über ihn. Die Soldaten verspotten Jesus, lachen ihn aus, aber der Hauptmann legt eine Art Glaubensbekenntnis ab, als Jesus am Kreuz gestorben war. Und eigentlich hat Jesus diese Zweiteilung auch schon angekündigt, als er noch gelebt hat. Er hat zum Beispiel gesagt: Glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Aber auch: Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer mir nicht sammeln hilft, der zerstreut. Es war also schon zu Lebzeiten Jesu so, und ich glaube, es ist auch heute noch so. Entweder man ist für Jesus oder man ist gegen ihn. Und ich glaube, ganz viele Menschen betrügen an der Stelle sich selbst, weil sie denken: Ich muss mich gar nicht für oder gegen Jesus entscheiden. Ich gehe einfach den Mittelweg. Aber letzten Endes betrifft die Entscheidung für oder gegen Jesus auch Gott, den Vater und den Heiligen Geist. Wir wissen, es ist der dreieinige Gott. Entweder wir sind für Gott, wir glauben an ihn, wir suchen ihn zumindest, vielleicht glauben und vertrauen wir ihm sogar, oder aber wir stellen ihn in Frage, wir klagen ihn an, wir verleugnen ihn oder lehnen ihn ab. So einen echten Mittelweg, wo wir unbeteiligt sind über die Frage, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht, den gibt es nicht. Denn wenn wir weder kalt noch heiß sind, sondern lau, also irgendwas, wo man nicht genau sagen kann, ist es jetzt warm oder ist es kalt, dann ist das etwas, was nämlich trotzdem zu einer Entscheidung führt, und zwar eine Entscheidung, die Gott dann treffen wird. So zumindest, so hart wie das klingt, wird es uns im Buch der Offenbarung verkündet der Gemeinde in Laodicea, wird gesagt, weil du aber lau bist, weil du dich eben nicht entscheidest dafür oder dagegen, sondern immer so den guten Mittelweg suchst, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das sind harte Worte. Ich habe im letzten Jahr oder vorletztes Jahr schon mal eine Predigt gehalten über diese Entscheidungsmöglichkeit. Da ging es auch um die zwei Verbrecher am Kreuz. Darum möchte ich heute gar nicht darüber predigen, sondern eher darüber, was Menschen davon abhält, sich für Gott, für Jesus, für den Heiligen Geist zu entscheiden. Und das ist natürlich der Umgang mit dem Leid in der Welt. Das ist die Frage, die ganz viele Menschen beschäftigt. Und wenn einem auch selbst Leid geschieht, stellt man diesen barmherzigen Gott wieder in Frage. Und letztens hat mir eine Konfirmandin genau diese Frage gestellt, die ganz viele Menschen beschäftigt. Wie kann denn ein liebevoller Gott seinen eigenen Sohn opfern? Wie kann Gott seinen Sohn einfach in der tiefsten Not des Lebens allein lassen? Das passt doch mit einem liebevollen Gott gar nicht zusammen. Ich finde, aus der Sicht eines jungen Menschen ist es total nachvollziehbar, diese Frage. Als junger Mensch wünscht man sich immer die Rückendeckung und die Unterstützung durch die eigenen Eltern. Und ich glaube, es fühlt sich auch nichts besser an, als wenn die eigenen Eltern so für einen in die Bresche springen und einen verteidigen oder gar aus einer schwierigen Situation retten. Und im Gegensatz fühlt es sich auch schlimm an, und vielleicht haben das auch einige von uns erlebt, wenn die Eltern das nicht tun, wenn Eltern ihr Kind allein lassen, sich selbst überlassen, es nicht unterstützen oder verteidigen. Und darum finde ich, ist es total nachvollziehbar, dass diese Konfirmandin und auch viele andere Menschen diese Frage stellen. Es scheint nicht zusammenzupassen. Einerseits der Tod eines unschuldigen Menschen, des Gottessohnes am Kreuz, und auf der anderen Seite der liebevolle Schöpfergott, der gute Absichten für unser Leben haben soll. Passt das wirklich zusammen? Alle diejenigen von uns, die Eltern sind, und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, wer von euch ist denn Vater oder Mutter? Mal die Hand heben. Ja, das sind sehr, sehr viele. Falls du dich jetzt nicht gemeldet hast bei der nächsten Frage, kannst du dich melden. Wer von uns hat denn Vater und Mutter? Ja, das sind wir alle, ist ganz klar. Aber es gibt auch ebenso wichtige Dinge wie Kinder, ne? Auch man kann genauso trauern, wenn ein Haustier stirbt oder der Ehemann oder die Ehefrau, wenn man kinderlos geblieben ist. Oder ein Freund oder eine Freundin. Ich denke, wir alle kennen das und wissen das. Die Bindung zwischen Eltern und Kindern ist die wichtigste, lebensnotwendigste Bindung im Leben. Und auch hier gilt, entweder man hat eine gute und gesunde Bindung zu den eigenen Eltern, beziehungsweise eben zu den eigenen Kindern, oder aber man hat keine Bindung. Und dann gibt es auch etwas, was dazwischen ist. Diese Bindung nennt man ambivalente Bindung. Das ist im Grunde genommen auch keine gesunde Bindung, weil das Kind und das Elternteil sich nicht wirklich aufeinander verlassen können. Man ist sich immer nicht genau sicher, wie reagiert jetzt der Vater oder die Mutter, wie reagiert mein Kind. Manchmal ist man ganz eng, dann ist man wieder von Hass erfüllt. Eine ambivalente Bindung ist auch keine gesunde, keine gute Bindung. Und alle, die schon mal ein Kind erzogen haben, wissen, dass zu einer guten Bindung viel Zeit miteinander gehört und vor allen Dingen das Vertrauen. Und das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern verlangt von uns im Leben immer wieder die Übung des Loslassens, weil im Loslassen sich ja zeigt, vertrauen wir uns gegenseitig. Wir wissen das alle als Eltern, dass es immer wieder im Leben zu diesem Augenblick kommt, wo wir als Eltern das Kind loslassen müssen und wo wir das Kind anderen Menschen und anderen Situationen anvertrauen müssen, wo wir selbst keine Kontrolle mehr haben. Und ich glaube, das gelingt umso besser, je gesünder die Bindung ist. Das ist der erste Tag im Kindergarten, vielleicht erinnert ihr euch noch, ne, die Eingewöhnungsphase, wie schlimm das war, wenn das Kind weint, und dann weint man als Mutter oder Vater auch, man hat vielleicht ein schlechtes Gewissen. Aber irgendwie geht es dann, und dann ist man auch total glücklich, wenn das Kind gerne in den Kindergarten geht. Oder der erste Tag in der Schule, da ist es schon ein bisschen einfacher, weil die Kinder selbstbewusster sind, die haben in den meisten Fällen Lust darauf, in die Schule zu kommen. Aber es gibt eben manche Kinder, die sich auch damit schwer tun, die sich gerne noch zu Hause an den Eltern festhalten wollen. dann vielleicht auch in der Pubertät das erste Mal länger wegbleiben, vielleicht nicht die Zeit einhalten, wenn das Kind wieder nach Hause kommen soll. Man macht sich Sorgen. War es richtig zu vertrauen, loszulassen? Der Führerschein, das erste Mal fahren ohne die Begleitperson. Aber selbst Arbeiten schreiben in der Schule, wo man nichts mehr für das Kind tun kann. Du kannst mit dem Kind lernen, es unterstützen, es ermutigen, aber die Arbeit schreiben muss es dann eben doch alleine. Oder Wettkämpfe im Sport. Viele Kinder sind ja in Vereinen aktiv oder ein Instrument, eine Aufführung, wo das Kind das Instrument spielen soll. Da fiebert man mit, ob alles klappt. Vielleicht ist sogar ein Platz auf dem Siegerpodest dabei. Es geht weiter mit Prüfungen in Ausbildung und Studium. Ich denke, auch da fiebert man mit. Irgendwann vielleicht sogar die Geburt des ersten Enkelkindes. Auch da macht man sich Gedanken, hoffentlich geht alles gut. Es gibt immer wieder Prüfungen im Leben, wo wir unsere Kinder loslassen müssen, im Vertrauen darauf, dass schon alles gut werden wird. Und wenn nicht, dass das Kind das trotzdem überlebt und durchhält, diesen Frust, diese Enttäuschung, die Niederlage. Loslassen ist eine der schwierigsten, aber auch eine der wichtigsten Übungen eines Elternteils. Und ich finde, Gott hat dieses Loslassen an Karfreitag per excellence gelebt. Er ist uns ein echtes Vorbild. Jetzt könnte aber der eine oder andere sagen, ja, ich muss mein Kind loslassen, aber wenn es in Todesgefahr wäre, würde ich es auf jeden Fall retten. Ich würde mich selbst opfern, damit mein Kind leben kann. Und das stimmt. Ich glaube, jeder und jede von uns, die ihr oder sein Kind liebt, würde das eigene Leben für das Kind opfern. Und ich glaube, es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind vor uns stirbt, egal wie alt das Kind ist. Es gibt ja diesen Spruch, der Partner geht von der Seite, aber das Kind geht aus dem Herzen. Nichts berührt uns mehr, als wenn Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene viel zu früh sterben und meistens ja auch auf grausame und wir empfinden es so ungerechte Art und Weise, weil es eben viel zu früh ist, weil es nicht dem normalen Lauf des Lebens entspricht. Warum also sollte der Tod Jesu für uns ein Vorbild im Loslassen und im Vertrauen sein? Ich finde, es ist darum ein Vorbild, weil sich doch alles ändert, wenn wir wissen, warum unser Kind sein Leben hingibt. Stell dir vor, dein Kind ist erwachsen, so wie Jesus erwachsen war, Anfang 30. Das heißt, du gestehst ihm ein eigenständiges Leben zu. Du hast schon gelernt, loszulassen und zu vertrauen. Und dieses Vertrauen war zwischen Jesus und Gott so bedingungslos, so hundertprozentig, dass Jesus sogar gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wir verstehen uns blind. Wir wissen, ohne auszusprechen, was der eine vom anderen sich wünscht, was der eine vom anderen will. Wenn du wüsstest, dass dein Kind durch eine lebensgefährliche Operation dazu in der Lage wäre, das Leben eines anderen Menschen zu retten, sagen wir mal, dein Sohn oder deine Tochter wäre bereit, eine Niere zu spenden oder Rückenmark, um das Leben eines anderen zu retten, und dein Sohn oder deine Tochter entscheidet sich dafür, würdest du ihn oder sie davon abhalten, weil du Angst um dein Kind hast? Würdest du versuchen, das Leben deines Kindes retten zu wollen, auch wenn dein Kind sich entschieden hat, dieses Risiko einzugehen, um ein anderes Menschenleben zu retten? Was wäre, wenn dein Sohn oder deine Tochter ein ertrinkendes Kind in einem See retten wollen würde und dabei Gefahr liefe, selbst zu ertrinken? Würdest du deinen Sohn oder deine Tochter abhalten? Oder wärst du bereit, dein Kind loszulassen, um ein anderes Leben zu retten? Ich weiß, das sind schwierige Fragen und jeder von uns wünscht sich niemals, in diese Situation zu kommen. Ich glaube aber, dass es Fragen sind, die uns hinführen zu der Wahrheit, die sich auf Golgatha vor mehr als 2000 Jahren ereignet hat. Denn selbst wenn du wegen eines anderen Menschenlebens nicht bereit wärst, das Leben deines eigenen Kindes zu opfern, vielleicht wärst du bereit, wenn es Hunderte von Menschenleben wären. Jesus war bereit, sein Leben zu opfern, um sehr, sehr viele Menschen zu retten. Er ist für alle gestorben, aber nicht alle werden diese Rettung auch als ihre ganz persönliche Rettung annehmen. Aber wenn Gott es zugelassen hat, dass sein Sohn am Kreuz stirbt, dann nicht, weil er Freude daran hatte oder weil er sadistische Charakterzüge gehabt hätte oder weil er schwach gewesen wäre oder weil er es für dringend notwendig gehalten hätte, weil er rachsüchtig war, sondern einzig und allein aus Liebe zu seinem Sohn und aus Liebe zu den Millionen von Menschen, die dadurch gerettet würden. Und diese selbe Liebe trug Jesus auch in sich. Vater und Sohn und Heiliger Geist waren sich eins in dem Augenblick. Wir tun das, um alle Menschen zu retten. Ich als Vater bin bereit, meinen Sohn dafür herzugeben. Und ich als Sohn bin bereit, dafür mein Leben herzugeben. Die Hingabe des Sohnes zeigt die Hingabe seines Vaters. Dass der Sohn sein Leben loslässt, das ging nur, weil auch der Vater seinen Sohn losgelassen hat. Und das alles konnte nur geschehen, weil es so eine feste, gesunde Bindung, ein gesundes Vertrauen zwischen Vater und Sohn gab, dass keiner den jeweils anderen ängstlich und kleingläubig festhalten musste, sondern loslassen konnte und so den Weg freigemacht hat, damit viele Menschen gerettet werden können. Ich finde, ein besseres Sinnbild, ein besseres Symbol für Liebe und Vertrauen gibt es nicht. Wir haben Angst, uns das einzugestehen, weil wir eben oft ängstlich sind. Wir halten gerne fest. Uns fällt es so schwer, loszulassen. Aber überall da, wo es uns gelingt und wo wir merken, wir haben das, was wir losgelassen haben, nicht verloren, sondern die Bindung hat gehalten. Es gibt nichts Schöneres. Und jede Mutter und jeder Vater kann diese Art des Loslassens nachvollziehen. Es gibt keinen Grund, diesen Gott als einen unbarmherzigen oder sadistischen Gott zu verurteilen. Wer das tut, der hat selbst noch nicht bedingungslos geliebt mit allen Facetten, die dazugehören. Wir haben den Eingangsspruch vielleicht noch im Ohr. Es ist die sogenannte kleine Bibel. Ich möchte diesen Vers ein bisschen umformulieren, aber der Inhalt bleibt derselbe. So sehr hat Gott die Welt und seinen Sohn geliebt, dass er ihn vertrauensvoll loslassen konnte, damit alle, die an ihn glauben, nicht sterben müssen, sondern das ewige Leben haben können. Karfreitag, ein Tag der Gottverlassenheit. Im schlimmsten Moment mag es sich für Jesus so angefühlt haben, weil ihn vielleicht sein eigener Mut verließ. Aber im nächsten Moment war er sich absolut sicher, es ist vollbracht. Er hatte die schwerste aller Prüfungen bestanden, zusammen mit seinem Vater im Himmel. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen, der bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.